DW Menschen und Märkte.
OMT von EZB ist okay. In einer Minute erklären wir, was es damit auf sich hat und was davon zu halten ist. Der aktuelle Ölpreis ist gut fürs Portemonnaie, aber schlecht für die Umwelt. Und Chinas Wirtschaft leidet unter dem Kampf gegen die Korruption. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Mario Draghi im Sommer 2012 vor Investoren in London. Vor 2,5 Jahren hatte die EZB angekündigt, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenländern aufzukaufen. Gegen diese Pläne, das sogenannte OMT-Programm, gab es Klagen bis zum Bundesverfassungsgericht. Das aber wollte sich heraushalten und hatte die Entscheidung darüber nach Luxemburg übertragen und hatte damit juristisches Neuland betreten. Heute hat der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof, dem EuGH in Luxemburg, ein Rechtsgutachten zu dieser Sache abgegeben. Und darin vertritt er die Ansicht, das dürfe die EZB durchaus machen, wenn sie sich an bestimmte Regeln hält. Martin Bohne mit Einzelheiten.
Rückenwind für Draghi. Der Rechtsgutachter des EuGH hält Staatsanleihekäufe durch die Europäische Zentralbank für grundsätzlich vereinbar mit dem Europarecht.
El programa del Banco Central Europeo es compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Generalanwalt Cruz Villalón geht damit auf deutliche Distanz zum Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe ist der Meinung, dass die europäischen Währungshüter ihre Kompetenzen überschritten haben. Im September 2012 hatte die EZB angekündigt, Staatsanleihen von Krisenstaaten notfalls unbegrenzt aufzukaufen. Damit sollten die damals gefährlich hohen Risikoprämien für diese Anleihen abgesenkt werden. Bislang ist das Programm noch nie zum Einsatz gekommen. Dennoch haben verschiedene deutsche Politiker und Wissenschaftler eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Das Bundesverfassungsgericht legte den Fall erstmals in seiner Geschichte dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vor, machte dabei aber seine kritische Haltung sehr deutlich. So sei das Kaufprogramm in Wirklichkeit eine wirtschaftspolitische Maßnahme, was vom Mandat der EZB nicht gedeckt wäre. Außerdem verstoße das Programm gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung, denn die EZB darf die Haushalte der Euro-Staaten nicht mit der Notenpresse finanzieren. Generalanwalt Cruz Villalón ist aber nun der Ansicht, dass die EZB über ein weites Ermessen bei der Konzipierung und Durchführung der Währungspolitik verfüge. Die Gerichte hätten sich bei der Kontrolle der Tätigkeit der Zentralbank zurückzuhalten. Und grundsätzlich hält der Generalanwalt die mit dem Programm verbundenen Ziele für legitim und verhältnismäßig. 2012 bestanden bei Investoren nämlich erhebliche Zweifel an der Überlebensfähigkeit des Euro, so der Gutachter, und damit die Gefahr, dass die EZB ihre Währungspolitik nicht mehr ordnungsgemäß durchführen konnte. Allerdings gibt der Generalanwalt der EZB auch einige Bedingungen vor. Die Zentralbank darf sich nicht direkt an Hilfsprogrammen für den betroffenen Staat beteiligen. Sie muss die Notwendigkeit von Anleihekäufen ausführlich begründen. Und die Intervention muss sich am Prinzip der Verhältnismäßigkeit orientieren. Cruz Villalón geht auch auf das Problem der monetären Staatsfinanzierung ein. Die EZB darf laut EU-Vertrag Staatsanleihen nicht direkt aufkaufen, sondern nur solche Anleihen, die zuvor bereits von anderen Investoren auf dem sogenannten Primärmarkt erworben worden waren. Die EZB müsse deshalb beim Erwerb der Bonds einen angemessenen zeitlichen Abstand zur Erstemission einhalten. Das Urteil zum EZB-Programm wird in einigen Monaten erwartet. In den meisten Fällen folgen die Europarichter der Meinung ihrer Rechtsgutachter.
Aus Luxemburg, Martin Bohne. Also dürfen wir eine entsprechende EuGH-Entscheidung erwarten. Mario Draghi darf sich entspannt zurücklehnen. Manch ein Finanzminister kann jetzt wieder etwas ruhiger schlafen. Wie käme eine solche endgültige Entscheidung aber bei den Praktikern an? Das wollte mein Kollege Klaus Ulrich vom Chefvolkswirt der Commerzbank von Jörg Krämer wissen.
Herr Krämer, der Generalanwalt des EuGH bescheinigt der EZB freie Hand beim Ankauf von Staatsanleihen. Wie schätzen Sie diese Entscheidung ein?
Ja, Sie haben recht, das ist faktisch ein Freibrief. Die Auflagen, die es gibt, sind sehr einfach zu erfüllen. Die EZB könnte sich natürlich aus dem Überwachungsgremium der Troika zurückziehen. Und die EZB hat auch selber gar nicht vor, den Finanzministern die Staatsanleihen direkt abzukaufen. Sie werden erstmal eine Schamfrist einhalten. Also Banken werden dann die Staatsanleihen den Finanzministern abkaufen. Und wenn sich ein Marktpreis gebildet hat, dann wird die Europäische Zentralbank den Banken dann diese Staatsanleihen endgültig abkaufen. Aber das sind alles keine materiell wichtigen Auflagen, die der Generalanwalt hier formuliert hat, so dass das jetzt ein Freibrief ist. Vermutlich wird der Europäische Gerichtshof dem folgen und dann wird das Ganze irgendwann wieder beim Bundesverfassungsgericht landen.
Und heißt das, dass damit der Reformdruck auf die Krisenländer endgültig dahin ist?
Ja gut, ich hatte nie erwartet, dass dieser Reformdruck jetzt kommt durch die Juristen. Sie haben recht, durch das Anleihekaufprogramm OMT, was die EZB Mitte 2012 gestartet hat, das hat natürlich Reformdruck von Ländern genommen. Das sehen Sie insbesondere in Italien. Und das sind die negativen Auswirkungen dieser Art von Rettungspolitik, die ja das Bundesverfassungsgericht zu Recht auch kritisiert hatte.
Was sagen Sie denn als Finanzexperte jetzt zu diesem Gebaren? Ist das juristische Spitzfinderei oder was passiert da eigentlich?
Ich bin selber kein Jurist, aber was ich als Ökonom hier sehen kann, ist, dass das Bundesverfassungsgericht hat ja selber den Europäischen Gerichtshof angerufen und hat darum gebeten, den Sachverhalt zu klären. Und bevor der Europäische Gerichtshof ein Urteil fällt, ist es üblich, dass ein Generalanwalt seine Position darlegt. Und der Generalanwalt hat heute im Wesentlichen bestätigt, dass das Anleihekaufprogramm der EZB von Mitte 2012 in Einklang steht mit dem europäischen Recht. Und deshalb erwarte ich auch, dass der Europäische Gerichtshof das durchwinken wird. Und dann wird das Verfassungsgericht ja genauso schlau sein wie vorher, denn das Europäische Gerichtshof geht ja kaum auf die Bedenken ein, vermutlich, die das Verfassungsgericht geäußert hat. Und dann wird das Verfassungsgericht wieder urteilen müssen. Das wird ein sehr schwieriges Urteil. Aber ich glaube, am Ende wird das Verfassungsgericht der Währungsunion nicht das Rettungsnetz wegreißen.
Sagt Jörg Krämer von der Commerzbank im Gespräch mit Klaus Ulrich. Zu den guten Nachrichten der vergangenen Monate gehörte, wenigstens aus Verbrauchersicht, die Entwicklung bei den Ölpreisen. Nur nach unten, als jemand, der ein Auto tanken oder ein Haus heizen muss, ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Aber das ist unsere etwas verkürzte Perspektive. Schauen wir mal sozusagen von oben drauf, aus Sicht unserer geplagten Umwelt zum Beispiel. Da wird schnell klar, dass ein niedriger Ölpreis der Luft, die wir atmen, gar nicht gut tut. An den Zahlen vom amerikanischen Automarkt wird ganz schnell klar, wie das zusammenhängt, berichtet Jan Böschel.
Tanken macht den amerikanischen Autofahrern gerade richtig Spaß. An der Zapfsäule bezahlen sie umgerechnet pro Liter weniger als 50 Euro Cent. Wer denkt da noch ans Benzinsparen? Die Autobranche sieht das Ganze natürlich erst einmal positiv, gerade weil die Amerikaner ohnehin in Kauflaune sind, um sich neue Autos zu legen. Daimler-Chef Dieter Zetsche meint darum:
Insgesamt wird es für uns alle positives Momentum erzeugen, wenn wir noch einmal uns dadurch nicht auf den Irrweg bringen lassen, unsere massiven Anstrengungen, niedrige Verbräuche zu erreichen, zu verlassen, dann ist es nur positiv.
Allerdings haben sparsame Antriebe gerade an Reiz verloren. Warum soll man mehr Geld für einen Hybridantrieb ausgeben, wenn man damit an der Tankstelle kaum sparen kann? Besonders ärgerlich für die deutschen Hersteller. Sie versuchen seit Jahren, die Amerikaner an Dieselmotoren zu gewöhnen. Allerdings kostet Diesel jetzt einiges mehr als Normalbenzin. Die Leistungsvorteile schmelzen dahin. Punkten können vor allem die amerikanischen Hersteller, denn sie bauen vor allem die Modelle, die die Amerikaner gerne fahren. Große Pickups und schwere SUVs. Die Chefin der Opel-Mutter General Motors, Mary Barra, spricht darum von Herausforderungen, die sie liebt.
Those are challenges we always love to have, is when you need to increase the plant output, which we've already done significant work on already.
Wenn man die Kapazitäten der Fabriken erhöhen muss, was sie bereits signifikant getan hätten. Allerdings, selbst GM und die anderen amerikanischen Hersteller gehen nicht mit der Sense durchs Angebot, streichen die sparsamen Autos und verlassen sich allein auf die großen Modelle. GM stellte zum Beispiel auf der Autoschau die Neuauflage des Elektroautos Volt vor. Man fühle sich weiterhin zu 100% verpflichtet, effizienter zu werden im ganzen Portfolio.
We are 100% committed to driving, you know, efficiency across the portfolio. All segments will continue to do that.
Dafür gibt es einen wichtigen Grund. In den kommenden Jahren verschärfen sich die Regeln, wie viel ein Auto verbrauchen darf. Verkaufen die Hersteller zu viele große Modelle, könnten sie die Latte reißen. Darüber hinaus sind die Autohersteller in Kalifornien verpflichtet, abgasfreie Modelle im Programm zu haben. Die Regeln sind ein Grund, warum Ford zum Beispiel im vergangenen Jahr seinen Bestseller F-150 komplett neu konstruiert hat. Der Pickup wird jetzt aus Aluminium gebaut, um Gewicht und Verbrauch zu senken. Angesichts dieser Zukunftsaussichten gibt sich die deutsche Autobranche gelassen, Verbandspräsident Matthias Wissmann.
Wir werden unabhängig vom Ölpreis weiter in Effizienz und damit niedrigere CO2-Emissionen und niedrigere Verbräuche investieren, auch wenn wir wissen, dass der Markt gegenwärtig das nicht so abfordert wie vor ein oder zwei Jahren.
Damit liegt er auf einer Linie mit dem amerikanischen Präsidenten. Barack Obama warnte die Amerikaner in der vergangenen Woche, sich jetzt einen Spritfresser zuzulegen.
Don't get a gas guzzler. Because gas is going to go back up, but while it's low, enjoy it.
Der Benzinpreis werde nämlich wieder steigen. Solange er aber niedrig sei, sollten die Amerikaner das einfach genießen.
Aus Amerikas Autostadt, wo gerade die Detroit Motor Show stattfindet, berichtete Jan Böschel. Korruption, das tut keiner Volkswirtschaft gut. Also müsste es doch eine tolle Sache sein, wenn man die Korruption bekämpft. Am Ende ist jeder ehrlicher und alle verdienen mehr Geld. Ein Blick nach China aber zeigt, dass das nicht unbedingt so kommen muss. Unser Korrespondent Markus Rimmel hat nämlich bemerkt, dass die Zeiten üppiger Festbankette und stolz zur Schau gestellter Golduhrsammlungen vorbei zu sein scheint. Präsident Xi Jinpings Antikorruptionskampagnen zeigen nämlich Wirkung. Chinas Beamte und Parteikader üben sich plötzlich in Zurückhaltung und wollen bloß nicht mehr auffallen. Und schaden, so scheint es, damit der chinesischen Wirtschaft.
Für die Schweizer Uhrmacher gibt es nicht mehr viel zu feiern in China. Nach Jahren des sprunghaften Wachstums sinkt der Absatz im Land. Seit Beginn der Antikorruptionskampagne vor 2 Jahren ging das Geschäft mit Schweizer Luxusuhren um 15% zurück. Auch französischer Rotwein verzeichnet ein Minus im vergangenen Jahr von 11% und die Preise für Edelbaijiu, das ist ein chinesischer Schnaps, sind eingebrochen. Der Hauptgrund dafür ist die Kampagne, sagt Wang Qi. Er arbeitete lange als Finanzfachmann bei Deutsche & Gabbana. Uhren zum Beispiel werden nicht mehr verschenkt. Die Reichen und die Mächtigen sind vorsichtiger geworden in ihrem Luxuskonsum. Sie haben Angst, dass man gegen sie ermitteln könnte. Niemand will die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und am Ende untergehen. So mancher Kader geriet ins Visier der Partei und stürzte, weil Fotos auftauchten mit goldenen Uhren oder Louis Vuitton-Gürtelschnallen. Die Kampagne geht aber noch viel weiter. Große Teile der Wirtschaft bekommen die neue Enthaltsamkeit von Chinas Staatselite zu spüren. Teure Restaurants und Hotels, Luxusreiseanbieter, verdeckte Bordelle, Kunsthändler, sie alle machen weniger Geschäft. Das Spielerparadies Macau verzeichnete 2014 den ersten Rückgang der Casino-Umsätze überhaupt. Und seit Parteikader keine teuren MBA-Programme mehr besuchen dürfen, klagen selbst Wirtschaftshochschulen über einen Einbruch bei den Studierendenzahlen. Die Kurse galten als Luxuskontaktbörsen. Lu Ting, Ökonom bei der Bank of America in Hongkong, schätzt, dass Chinas Wirtschaftswachstum bis zu 1,5% geringer ausfällt wegen der Antikorruptionskampagne. Das liegt nicht allein am neuen Konsumverhalten. Gegen unzählige Funktionäre in den Staatskonzernen wird ermittelt, etwa beim Ölgiganten CNPC. Entscheidungen werden nicht mehr getroffen, Ansprechpartner verschwinden. Das lähmt das Geschäft. Und auch in der Politik ducken sich angesichts der Massensäuberung viele weg. Stefan Sack ist der Vorsitzende der EU-Handelskammer in Shanghai.
Langfristig ist Korruptionsbekämpfung ein sehr notwendiger und sehr überfälliger Bereich und wird zu einer Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft beitragen. Derzeit ist unser Eindruck, dass in einigen Bereichen eine Verlangsamung der Reformen eintritt, die möglicherweise auch dadurch entstanden ist, dass die Verantwortlichen sehr vorsichtig agieren im Moment in jeder Beziehung. Vorsichtig bedeutet langsam.
Verändert habe sich auch der Geschäftsalltag in China, so Sack. Üppige Festbankette gebe es kaum noch. Es sei heute normal,
dass Behördenvertreter nicht bereit sind, in Restaurants zu gehen mit Unternehmen. Es wird dann gesagt, ich komme zu Ihnen oder Sie kommen zu mir. Und das ist auch meiner Ansicht nach gut.
Noch ist es zu früh zu sagen, wie sich Xi Jinpings Säuberung langfristig auf die Wirtschaft auswirken wird und wie nachhaltig sie ist. Li Xinde betreibt eine Antikorruptionswebseite in Peking. Politische Kampagnen sind kurzlebig. Für den Moment können sie sehr viel bewirken. Für eine gesunde und stabile Gesellschaft aber brauchen wir ein effektives System. Dabei ist die Meinungsfreiheit wichtig. Die Bevölkerung überwacht die Regierung. Nur so kann Chinas Korruption auf Dauer verschwinden und kann sich die Wirtschaft gesund entwickeln.
Gut Ding will eben Weile haben. Mit dieser Reportage von Markus Rimmele endet unser Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.